Wer seine innere Wahrheit nicht kennt, kann die Welt draußen gar nicht richtig wahrnehmen.
Metatheorie der Veränderung. Der Podcast. Geschickt entscheiden, schlau navigieren, Zukunft entwickeln. Der Podcast für Beratung jenseits von Rezepten. Wir zeigen, wie Veränderung wirklich gelingt. Theoretisch fundiert, praktisch erprobt. Unser Thema:
Wahrheit.
Wie immer mit Kirsten Brühl, Markus Doberstein und ganz viel Wissen vom Hephaistos Coaching Zentrum München und dem Metatheorie-Portal. Immer erreichbar unter metatheorie-der-veränderung.info.
Hallo Kirsten, unser Schwerpunkt heute ist Wahrheit. Das ist ja ein ziemlich grundsätzliches Thema, oder? Angesagt zwar, aber potenziell auch abendfüllend.
Das stimmt allerdings. In Zeiten von Verschwörungstheorien und in einem postfaktischen Zeitalter, wie es manche nennen, hätten wir da wirklich viel zu besprechen. Im Kontext von Coaching und Beratung allerdings würde ich mich gern auf ein ganz spezielles Thema konzentrieren, nämlich den Zusammenhang zwischen innerer und äußerer Wahrheit, also zwischen den Strukturen in der eigenen Innenwelt und der Wahrnehmung der Außenwelt.
Was meinst du damit? Sprichst du da von so etwas wie Projektionen, also dem Phänomen, dass Menschen ihre eigenen Muster in ihrer Wahrnehmung der Welt quasi hineinkopieren? Lass uns das gerne mal tiefer erkunden.
Fokus, das Interview.
Also Kirsten, warum sind Projektionen schwierig und warum ist es so wichtig, seine eigene Innenwelt zu erkunden?
Naja, wie immer, wenn wir uns in der Metatheorie der Veränderung bewegen, schauen wir uns das an, was funktional ist, also hilfreich, und was dysfunktional ist. Und im Online-Tool findet sich zum Thema Projektion übrigens ein wunderbares Beispiel. Da ist der Mitarbeiter, der die jüngste Entscheidung seines Chefs über die Verteilung der Aufgaben im Team als total ungerecht empfindet. Als Coach kann ich mir jetzt entweder helfen, sich besser zu positionieren, sich lauter zu äußern, mit seinen Wünschen seine Vorstellung von Gerechtigkeit durchzusetzen. Aber das greift zu kurz. Wirklich helfen kann ich dem Klienten eher dadurch, dass ich sein Verständnis von Gerechtigkeit an sich thematisiere. Also, dass wir gemeinsam hinschauen, warum er glaubt, dass die Welt und in diesem Fall sein Chef ihn so behandeln soll, dass sein Konzept, sein Verständnis von Gerechtigkeit bestätigt wird. Insofern geht es darum, die Projektion zurückzunehmen, sie sich wieder anzueignen und sich auf den Teil der Welt zu konzentrieren, über den er Hoheit hat, nämlich das eigene Innenleben. Daraus entsteht dann ein neuer Gestaltungsspielraum.
Okay, das macht Sinn. Aber sind Menschen denn nicht viel zu stark mit ihren Projektionen verwachsen, als dass sie sich diese aneignen können und Verantwortung für sie übernehmen können?
Oft ja, aber genau dafür gibt es ja Beratung. In Teams thematisiere ich zum Beispiel das Thema Bezugsrahmen sehr oft. Als Führungskraft muss ich mich einfach gut genug selbst reflektiert haben, um unterscheiden zu können, was zu mir gehört, mein Bezugsrahmen, und was wirklich draußen vor sich geht. Denn als Führungskraft muss und will ich Einfluss nehmen, brauche genau deshalb den eben erwähnten Gestaltungsspielraum.
Der Bezugsrahmen ist ja ein Konzept aus der Psychologie, genauer gesagt aus der Transaktionsanalyse.
Genau. Und die Idee dabei ist, dass ich mir meinen Blick auf die Welt über meine Erfahrungen, die ich bis dahin gemacht habe, zusammengebastelt habe, wenn ich das mal so ganz umgangssprachlich sagen darf. Und das an vielen Stellen eben unbewusst. Ich treffe also zum Beispiel Entscheidungen auf Basis ganz bestimmter Bewertungen, Erwartungen und Deutungsmuster, die ich mir über die Zeit aus Schule, Familie und auch der Arbeit angeeignet habe und die besonders durch Beziehungen zu wichtigen Bezugspersonen zum Tragen kommen. Jetzt bestimmt das aber meine Gefühle, meine Handlung und meine Wahrnehmung im Heute. Und mir ist davon leider dann nur ein Teil davon bewusst, zum Beispiel meine Werte oder meine Vorlieben und Abneigungen. Aber anderes, wie zum Beispiel meine ganz tiefen Reaktionsmuster und die Knöpfe, die man bei mir drücken kann und auf die ich mit starken Emotionen antworte, sind mir dann nicht gewahr. Und das bedeutet einfach, dass viele Menschen da draußen und auch einige Führungskräfte im Autopilotmodus unterwegs sind.
Gib uns da doch noch mal ein Beispiel. Was kann das im Coaching bedeuten?
Mir begegnen in Karrierecoachings bzw. bei beruflichen Standortbestimmungen nicht selten Führungskräfte, für deren Berufswahl Kriterien wichtig waren, die sie von der Familie übernommen haben. Um es mal ganz plakativ zu sagen, wenn der Papa Vorstand war, denn noch ist das häufiger als bei der Mama, scheint eine Konzernkarriere in einem hierarchischen Umfeld für die Kinder auf die einzige Wahl zu sein. So eine unbewusste Prägung und innere Verbundenheit mit den Mustern der Familie ruft dann im eigenen Inneren oft Ambivalenz hervor. Und das ist wirklich erstaunlich, was dann alles im Außen schiefgehen kann, wenn man sich im Innen eben nicht geklärt hat und seine beruflichen Schritte letztlich nicht bewusst wählt. Da kommen dann vergeigte Assessment Center, Krankheiten und Burnout zum Tragen, die einen zur Auseinandersetzung mit den inneren Mustern und Überzeugungen bringt. Das hilft dann, die eigenen Entscheidungskriterien nachzujustieren und neu zu wählen. Und damit hat man sich tatsächlich ein Stück weit Freiheit erobert.
Aber ist es nicht so, dass die meisten Menschen ihren Bezugsrahmen automatisch weiterentwickeln?
Ja und nein gleichzeitig. Oft gibt es einen starken inneren Impuls zu persönlicher Weiterentwicklung. Aber bei ganz tief liegenden Mustern erlebe ich es in der Beratung, dass es oft erst ein Konflikt im Außen ist, der einen zum Hinschauen zwingt. Und dann wird klar, dass dieser Konflikt im Außen eigentlich nur im eigenen Inneren gelöst werden kann. Und zwar über eine Erweiterung des eigenen Bezugsrahmens. Das klingt jetzt so einfach, ist aber gar nicht trivial, denn die eigenen tiefen Annahmen über die Welt sind ja oft wirklich identitätsprägend. Und deswegen ersetzt man die auch nicht so leicht. Man will sich ja auch nicht in der Welt verlieren. Lass mich auch da ein Beispiel geben, bitte. Da ist der Vertriebsleiter, der brillante Umsätze einfährt, der aber sein Team so führt, dass es wiederholt zu Kündigungen kommt. Die Geschäftsführung zeigt ihm jetzt die rote Flagge, weil wenn er sein Team nicht anders führen lernt, ist seine Karriere in diesem Unternehmen zu Ende. Im Coaching erst wird dann sein Kontaktproblem deutlich. Er hat in seinem Leben eben gelernt, dass man seine Ellbogen einsetzen muss und mit harter Hand durchgreifen. Hier ein wirklich neues Mindset zu entwickeln und die eigene Kontaktfähigkeit auszubauen, um anders mit den Mitarbeitern umgehen zu lernen, ist eine große Aufgabe. Und genau deswegen lassen sich Mindsets meist übrigens auch nicht mal eben schnell verändern, wie man das mit Blick auf agiles Arbeiten und New Work manchmal gerne hätte.
Aus meiner Coaching- und Beratungspraxis heraus würde ich sagen, dass so ein innerer Wachstumsprozess ja auch immer mit Emotionen verbunden ist.
Na, auf jeden Fall. Sich persönlich weiterzuentwickeln ist keine reine Denkübung, auch wenn das in klassischen Führungsseminaren lange Zeit so gemacht wurde. Aber wir sind nun mal ganzheitliche Wesen, das heißt, wir tragen eigene tiefliegende Erfahrungen manchmal im Körper kodiert mit uns herum. Und was Emotionen betrifft, wir kennen ja alle deren Wucht. Wenn wir es mit einem äußeren und eben dann auch meist einem inneren Konflikt zu tun haben. Wenn wir uns also wirklich ganz tiefgreifend verändern wollen, müssen wir bewusst mit Emotionen und auch dem Körper arbeiten. Viele Coaches bilden sich daher gerade in Bezug auf Somatisches weiter und lernen auch von Körpertherapeuten.
Geht das dem einen oder anderen vielleicht auch nicht ein bisschen zu weit?
Naja, das kommt drauf an, was wir wollen, auch wenn ich das Wort selbst kaum mehr hören mag. Aber wer in einer VUCA-Welt lebt, in der angesichts von Dauerunsicherheit ständig unsere Knöpfe gedrückt werden, der sollte sich schon Gedanken machen, wie er oder sie innerlich so weit frei werden kann von, ich nenne sie mal, Automatikreaktionen, dass er sich wirklich auch als Leader eignet und sich nicht dauernd in eigenen Reaktionsmustern und Unsicherheiten verstrickt oder da zumindest schnell wieder rauskommt. Und ich finde, da muss man zum Thema Selbsterkundung schon alle Register ziehen. Also warum nicht auch auf der körperlichen Ebene arbeiten? Denn Selbstreflexion im Sinne von Psychohygiene ist in meinen Augen wirklich unabdingbar für die Zeit, in der wir gerade leben. Denn wir leben in anspruchsvollen Kontexten, in denen wir oft mit Angst und anderen Gefühlen reagieren. Und dann zeigen wir ganz schnell Reaktionen, die aus tieferen und älteren Hirnteilen kommen und uns zu Flucht, Kampf oder auch Stillhalten verführen wollen. Aber das können wir uns nicht mehr leisten, wenn wir handlungs- und gestaltungsfähig bleiben wollen. Also heißt das, sich dem eigenen Inneren mit all den Schatten und Dämonen auch wirklich zu stellen.
Das heißt also, man sollte das alles vor allem im Inneren adressieren. Aber brauchen wir da nicht einfach auch mehr Stabilität im Außen?
Natürlich, das wäre schön. Oft ist das aber nicht so. Schau dir nur die teils massiven Change-Initiativen in Unternehmen an. Auf Veränderungen im Außen zu warten, die uns unsere Reaktionen im Inneren ersparen, das halte ich tatsächlich für wenig aussichtsreich. Sicherheit und Stabilität sind eben ein rares Gut geworden und umso wichtiger halte ich es für uns alle, sicher im Umgang mit Unsicherheit zu werden. Also wenn wir zum Beispiel spüren, wie unser Wunsch nach Eindeutigkeit und einfachen Lösungen aus unserem eigenen Innern befeuert wird, können wir uns trotzdem liebevoll ermuntern, jetzt nicht aufzugeben und nicht in Stressreaktionen reinzugehen, sondern uns die Aufgabe stellen, auch mal ein Spotlight nach innen zu setzen. Denn nur wenn wir da aufräumen, werden wir im Außen so wahrnehmungs- und kontaktfähig sein, dass wir zu guten Entscheidungen kommen können und tatsächlich etwas gestalten können.
Im Newsletter der Metatheorie der Veränderung zum Thema Wahrheit hast du neulich von einem Identitätsupdate gesprochen. Was meinst du genau damit?
Das war eigentlich eine Übersetzung für die Erweiterung des Bezugsrahmens. Ich glaube, dass sich viele Menschen längst nicht mehr nur Führungskräfte auf persönliche Weiterentwicklung einlassen müssen, um auch in der Zukunft gut leben zu können. Denn wenn sich unsere Umwelten gerade so ändern, und das tun sie tatsächlich in großem Maß, sind wir gefordert, uns anzupassen. Das bedeutet, wir bräuchten Möglichkeiten zur Selbstreflexion und der Arbeit an Innenwelten sozusagen on scale, also für sehr, sehr viele. Bislang aber findet das alles vornehmlich noch im 1-zu-1-Setting, in Coaching oder auch Therapie statt. Ich setze da wirklich Hoffnung auf hybride Online-Offline-Formate und Peer-Learning. Also zum Beispiel wie in Gruppencoachings oder Buddy-Learning, bei dem man sich temporär mit anderen tatsächlich zu Reflexionszirkeln zusammenschließt.
Wenn Innen- und Außenwelt so eng miteinander zusammenhängen, dann wird Wahrnehmungskompetenz für jeden Einzelnen zu einem zentralen Faktor. Aber was ist damit gemeint? Wie immer erklären wir an dieser Stelle Theorie. Und zwar kurz und knapp in 90 Sekunden.
Auf den Punkt. Theorie in 90 Sekunden.
Wahrnehmungskompetenz. Was, wenn die Welt da draußen gar nicht so einfach, objektiv und unabhängig von uns existiert? Das ist ein Grundgedanke des Konstruktivismus. Und er hat Nebenwirkungen. Denn wenn die Welt gewissermaßen in uns entsteht, wir subjektive Realitäten konstruieren, macht es sehr viel Sinn, unsere eigene Wahrnehmungskompetenz zu entwickeln. Wahrnehmen bedeutet dann eben nicht nur, Daten zu beschaffen, sondern auf vielen Ebenen gleichzeitig ins Erspüren und das Sammeln von Informationen zu gehen. Zum Beispiel auf der emotionalen Ebene. Wie wirkt etwas auf mich? Wie bin ich betroffen oder auch kaltgelassen von etwas? Oder auch in der Körperlichkeit. Wo und wie wird etwas in meinem Körper spürbar, halt nach und führt zu einer Reaktion, einem Empfinden? Menschen, die ihre Wahrnehmungskompetenz trainiert haben, spüren nicht nur mehr, sie hören auch anders. Sie nehmen zum Beispiel nicht nur Gesprochenes wahr, sondern auch die Pausen, das Dazwischen. Sie sind Künstler der Zwischentöne und haben ein Ohr auch für die Qualität von Lücken und Leerstellen entwickelt. Das Nichtgesagte wird zur Information. Wahrnehmungskompetenz ist nun aber keine reine Technik, die erlernt werden kann. Sie speist sich vielmehr aus der eigenen Präsenz, dem Dasein und der Bezogenheit auf die Umwelt, dem mit etwas oder jemandem sein. Und zwar offen, ohne etwas zu wollen. Diese Kompetenz brauchen Berater dringend für ihre Arbeit. Denn nur so können Sie auf allen Ebenen Informationen aus dem Klientensystem empfangen. Doch Wahrnehmungskompetenz braucht es auch nach innen, in Bezug auf die eigenen Bedürfnisse. Denn nur wenn ich in der Lage bin, innere Bedürfnisse wahrzunehmen, kann ich ihnen nachgehen. Doch oft passiert das nicht oder es findet etwas statt, das Psychologen Selbstunterbrechung nennen. Das Auftauchen eines Bedürfnisses auf dem Wahrnehmungsradar ist dann sofort gekoppelt mit einem Wegmachen und das eben Gespürte gerät schnell wieder aus dem Scheinwerferlicht. Doch die Fähigkeit, Bedürfnisse in uns klar und deutlich wahrzunehmen, ist eindeutig Teil unserer Regulationskompetenz. Wer also als Berater oder Coach effizient unterwegs sein möchte, sollte sich eine gute Wahrnehmungskompetenz erschließen. Nach innen wie nach außen.
Neulich entdeckt. Inspiration von Kollegen.
Heute würde ich gerne etwas empfehlen, für das man Englisch verstehen muss. Aber es ist in meinen Augen so gut, dass es sich lohnt, da mal reinzuschauen. Rebel Wisdom ist eine Organisation aus Großbritannien, oder vielleicht sollte man auch besser sagen, eine Community. Die Gründer sind David Fuller, Ex-Filmemacher für die BBC und Channel One, und Alex Beiner, ebenfalls Autor, der sich darüber hinaus vor allem mit persönlicher Transformation befasst. Die beiden arbeiten jetzt daran, Mainstream-Wahrheiten um neue und frische Perspektiven zu ergänzen. Dazu führen sie ziemlich intelligente und tiefgreifende Videointerviews mit einigen wirklich schlauen Vordenkern unserer Zeit. Besonders interessant finde ich ihre Reihe zum Thema Sense-Making. Wie betrachten wir unsere Welt eigentlich? Wie kommen wir zu den Schlüssen, die wir daraus ziehen? Wie konstruieren wir unsere Wahrheiten? Und welche Bewegungen lassen sich gerade beim Sense-Making beobachten? Die Rebels beschränken sich aber nicht nur auf neue Perspektiven in der Außenwelt, sondern wollen zur Arbeit auch mit den eigenen Innenwelten inspirieren. Das heißt dann, wie steuere ich meine Wahrnehmung? Wo gehe ich zum Beispiel in Autopilotmodus? Welche Gefühle und inneren Anteile sind mir nur vielleicht in Teilen bewusst und wollen exploriert werden? Und vor allem, wie gelange ich zu innerer Souveränität und Selbstwirksamkeit? Das sind typische Fragen für Sie. Sie bieten auch einen Online-Kurs zu Sense-Making an, und da geht es dann tatsächlich wochenlang erstmal darum, sich in sogenannten Inquiries, also Selbstbefragungen und Selbstreflexionen in immer neu gemischten Gruppen, auf die Schliche zu kommen. Genutzt werden dazu in der Online-Welt ziemlich bekannte und gut eingeführte Methoden wie Authentic Relating, übersetzt etwa authentischer Beziehungsaufbau, oder das sogenannte Circling, bei dem man im Zweifelsfall im Kurs dann auch mal mit Unbekannten, die an ganz anderen Ecken der Welt sitzen, die eigenen Perspektiven und Gefühle im Hinblick auf bestimmte Themen exploriert. Kollektive Intelligenz heißt hier das Stichwort und wird tatsächlich auch gelebt. Die Faculty, also die Experten und Expertinnen, die Rebel Wisdom präsentiert, sind ziemlich spannende Menschen. Dazu gehört zum Beispiel Diane Mushu-Hamilton, sie ist Zen-Lehrerin und international tätige Facilitatorin. Und hat ein Buch gerade rausgebracht, das heißt Compassionate Conversations, sehr zu empfehlen. Fazit ist deshalb, wer auf der Suche nach neuen Perspektiven oder gar auf der Suche nach einem Identitätsupdate ist, ist bei Rebel Wisdom genau richtig. Inspirierend ist es auf jeden Fall, anspruchsvoll auch und vielleicht auch genau der richtige Impuls, um neue Perspektiven hinzuzugewinnen. Rebel Wisdom findet man im Internet unter www.rebelwisdom.co.uk oder natürlich auch auf YouTube. Viel Spaß beim Hören und Zuschauen.
Zurück zur Metatheorie der Veränderung. Wir haben heute einen Gast, Uli Merkes. Er gehört zur Institutsleitung von Hephaistos, dem Ausbildungsinstitut, das auf Grundlage der Metatheorie der Veränderung arbeitet. Und er verantwortet dort die Ausbildung zum Organisationsberater und leitet die gemeinsam mit Lothar Wüst. Warum wir ihn eingeladen haben? Weil er uns erzählt, warum sich auch Organisationsberater erst einmal mit der eigenen Innenwelt befassen müssen, bevor sie Ratschläge geben können.
Management Sparring, der Beraterdialog.
Hallo Uli, wir haben dich ja heute eingeladen, weil du uns was Spannendes über die Ausbildung zum Organisationsberater erzählen möchtest. Und da geht es nämlich zum Anfang gar nicht so sehr um Strukturen, Prozesse oder Strategien, sondern um Persönlichkeitsentwicklung. Was ist da der genaue Hintergrund?
Hallo Markus, hallo Kirsten. Freue mich erstmal hier zu sein und vielen Dank. Uns haben dabei zwei Gedanken sehr geleitet. Erstens mal sind wir von der Überlegung gekommen, Erwachsenenbildung heute hat viel mit Erleben zu tun, mit Aktivierung. Insofern haben wir überlegt, wie muss man einen Ausbildungsgang in Organisationsberatung bauen, dass Organisation, Beratung, Systemtheorie erlebbar werden. Und dann ist man zwangsläufig bei Überlegungen, wie kriege ich Theorie und Praxisanwendung transportiert, wie kriege ich aber auch Gruppendynamik, Teamentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung in diese Ausbildung eingebunden. Das Zweite, was uns bewegt hat, war, dass Systemtheorie Organisation als Organisation und Umwelt versteht. Und relevante Umwelten sind unter anderem die Menschen, seien es Führungskräfte, Mitarbeiter, Berater. Ich muss also, wenn ich Organisationen verstehen will, systemtheoretisch, muss ich auch ein Verständnis von Menschen entwickeln. Und damit muss ich mich erstmal mir selber zuwenden und versuchen, mich und meine eigene Wahrheit besser zu verstehen. Der Spruch, machst du eine Intervention oder bist du eine Intervention, leitet uns da sehr, weil wir sagen, der Mensch an sich, der Berater an sich ist schon Intervention im organisationalen Kontext. Und dann muss ich in einer Organisationsberatungsausbildung auch die Fähigkeit, mich wahrzunehmen, mich zu kennen und Menschen zu verstehen, einbinden, sonst verstehe ich Organisationen nicht.
Jetzt sind wir ja alle drei als Berater und Coaches bei Hephaistos ausgebildet werden. Und insofern ist klar, dass da Selbstreflexion immer zum guten Ton gehört hat, dass uns Resonanzen geben, mit Resonanzen zu arbeiten, in den Dialog zu gehen, sozusagen ins Blut übergegangen ist. Das haben wir immer wieder geübt. Mich würde es jetzt interessieren, wie reagieren denn die Teilnehmer bei euch? Ich stelle mir jetzt vor, dass die aus ganz anderen klassischen Beratungskontexten kommen, also klassische Consultants. Ist denen klar, warum die erstmal an ihren Innenwelten arbeiten sollen? Und was sagen Sie, wenn die als allererstes mal erstmal mit sich konfrontiert werden?
Du beschreibst es sehr schön. Wir wurden am Anfang dieses Seminars oder auch am Anfang des Ausbildungsganges gefragt, warum macht ihr das in einer Beraterausbildung? Und wir haben sehr deutlich gemacht, dass es einfach wichtig ist, sich als Person da auch kennenzulernen. Und wir ernten jetzt ein sehr positives Feedback nach diesem Persönlichkeitsentwicklungsseminar, weil die Teilnehmer merken, wie wichtig es ist, auf sich selber drauf schauen zu können, seine eigenen Bezugsrahmenlogik, sein eigenes Verständnis, seine eigenen Erwartungen und Verstrickungen und Projektionen und Symbiosen zu verstehen. Und die Teilnehmer geben uns sehr positive Rückmeldungen, weil sie sagen, sie haben da einfach nochmal über sich eine Menge gelernt, wie sie auf Organisationen, auf Führungskräfte schauen. Weil, nur als ein Beispiel, jemand, der in einem Familienkontext aufgewachsen ist, in der Harmonie das oberste Ziel gewesen ist, der wird sich in Organisationen, die um Konflikte gebaut sind, schwer tun. Wo Konflikte, das Lieben von Konflikten notwendig ist, der tut sich dann schwer. Und da kriegen wir positive Rückmeldungen von den Teilnehmern im eigenen Erleben, aber auch, weil wir merken, dass da gruppendynamisch noch etwas Neues entstanden ist durch die Vertrautheit, die sich in einem solchen offenen Setting ergibt und dadurch wird in der Ausbildung wieder Neues möglich.
Ja, wenn ich mich an meine Zeit bei Hephaistos erinnere, bei der Coaching-Ausbildung, dann haben wir auch immer davon gesprochen, dass wir eine Coach-Ausbildung machen und keine Coaching-Ausbildung machen, wo vielleicht nur die Techniken im Vordergrund stehen, sondern wo wir als Person auch im Vordergrund stehen. Und weil es eben auch während der ganzen Zeit darum ging, unsere Innenwelten aufzuräumen und uns dadurch halt auch befähigen, wirklich andere Leute in Veränderungsprozessen zu beraten.
Du beschreibst es sehr schön, das, was in der Coach-Ausbildung im Vordergrund steht, sich als Resonanzboden, als Wahrnehmungsboden für den Klienten zur Verfügung zu stellen. Das Gleiche hat uns in der Organisationsausbildung beseelt und bewegt, weil wir gesagt haben, der Berater muss sich selber als Instrument verstehen, um zu begreifen, in welche Resonanz er mit der Organisation oder mit den relevanten Umwelten, mit den Akteuren tritt. Erst wenn er sich als Instrument versteht, kann er seine Resonanz, seinen Resonanzboden zur Verfügung stellen und merkt den Unterschied zwischen, bin ich gerade mit der Organisation oder mit der Führungskraft oder mit meinem inneren Bezugsrahmen unterwegs. Weil dieser Bezugsrahmen, die innere Wahrheit, letztlich so schwierig selbst zu beobachten immer wieder ist. Der Bezugsrahmen, man könnte auch Sinnkonstruktion oder auch das Wasser nennen, in dem ich schwimme. Das muss ich immer wieder selbst reflektieren und beobachten können. Als Führungskraft in der Organisation ist das schwierig. Dadurch wird Beratung notwendig, weil ich immer wieder jemanden brauche, der mich in der neutralen Selbstbeobachtung unterstützt.
Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil die Versuchung und die Verlockung ist groß, sich mit dem Auftraggeber oder mit einer Führungskraft und deren Sichtweise der Situation zu identifizieren, da gewisse Dinge gut zu finden oder Dinge, die er kritisiert, eben auch nachzuvollziehen. Und ich glaube, da braucht es einen Blick auf sich selber und eine gute Referenz. Mir ist das einmal sehr stark aufgefallen, als ich nicht mit einer Führungskraft zu tun hatte, sondern mit zwei Führungskräften, die sehr, sehr unterschiedlich waren. Es waren zwei Bereichsleiter, die von der Persönlichkeits-, vom Charakter sehr unterschiedlich waren. Der eine, der in eben eher traditionellen Bereich gearbeitet hat, ein langjähriges Team hatte, aber auch beteiligend mit den Mitarbeitern umgegangen ist. Und auf der anderen Seite eine Führungskraft, die sehr direktiv geführt hat, einen innovativen Bereich nach vorne gebracht hat. Beide Führungskräfte hatten Teams hinter sich, die sehr loyal hinter der Führungskraft standen und auch sehr stark die Sicht der Welt geteilt hatten. Und das war an und für sich zunächst einmal kein Problem. Es gab nur immer wieder Konflikte und Schwierigkeiten bis hin zu Eskalationen, als es darum geht, gemeinsame Dinge eben zu organisieren. Das fing an bei Kleinigkeiten, wie organisieren wir den Empfang im vierten Stock. Und das hat auch dazu geführt, dass die Teams untereinander letztendlich Klicken gebildet haben und gegeneinander gearbeitet haben und so Aussagen kamen wie, wenn ich einen Tag für die andere Führungskraft arbeiten müsste, würde ich sofort kündigen. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich habe dann mit beiden angefangen zu arbeiten und habe dann gesehen, wie spannend es sein kann, wenn zwei Menschen sich für den Bezugsrahmen des anderen, für die Sicht der Welt des anderen eben zu interessieren und was eben daraus entstehen kann über so einen Dialog. Weil weder so ein partizipativer Ansatz noch ein direktiver Ansatz ist per se gut oder schlecht. Es kommt halt immer auf die Situation drauf an und auf die Rahmenbedingungen, auf den Kontext. Und sie haben es tatsächlich Stück für Stück immer mehr geschafft, sich zu erkennen und gleichzeitig bei sich zu bleiben, aber auch Sachfragen so angemessen zu lösen, dass sie den Kontext eben beurteilt haben und dann eben zu guten Entscheidungen gekommen sind, was vorher nie möglich war, weil immer zwei sich nahezu ausschließende Weltbilder gegenüberstanden.
Und damit gibst du ein wunderbares Beispiel, wie es häufig in Organisationen vorzufinden ist. Dann gilt es nicht, diese Unterschiedlichkeit über Feindbilder und über das eine ist besser als das andere auszugestalten oder zu entscheiden, sondern zu verstehen, dass die Organisation zur Überlebensfähigkeit, zur Anpassungsfähigkeit, zur Robustheit genau diese Unterschiedlichkeit braucht und davon profitiert, wenn beides möglich sein kann und wenn durch Beobachtung des Entscheidungskontextes die Organisation in der Lage ist und auch alle Mitarbeiter in der Lage sind, zu entscheiden, was für diesen speziellen Entscheidungskontext eine sinnvolle Vorgehensweise ist. Und nicht an den eigenen Erwartungen und Bezugslogiken hängen zu bleiben, sondern zu sagen, ich kann auch mitgehen, wenn es gerade mal direktiv ist, auch wenn ich es lieber partizipativ hätte, weil das gerade nötig ist.
Das hört sich nach einem wunderbaren Ergebnis an, das man da erzielen kann. Und es bedeutet, wenn ich es richtig verstehe, eine Menge Investition. Einmal in die Beraterausbildung. Die braucht Zeit, die braucht Tiefe an einer bestimmten Stelle, aber dann auch vom Unternehmen aus die entsprechenden Berater auch zu engagieren, die diese Prozesse im Unternehmen dann steuern, begleiten und entsprechend qualifiziert sind.
Absolut. Und du beschreibst gerade auch, dass es nicht nur eine hohe Investitionsbereitschaft an der Stelle braucht, sondern auch die Fähigkeit, sich auf diese Unterschiedlichkeit wieder einzulassen. Und die Fähigkeit zu akzeptieren, dass es keine Rezepte an dieser Stelle gibt, sondern ein Vortasten, ein sich gemeinsam in ein Resonanzfeld hineinzubegeben. Und genau dafür braucht es die Fähigkeit, sich als Resonanzboden, als Berater, als Mensch zur Verfügung zu stellen und das wahrzunehmen.
Das war der Podcast der Metatheorie der Veränderung. Für Beratung jenseits von Rezepten.
Wie immer mit Kirsten Brühl, Markus Dobberstein und ganz viel Wissen vom Hephaistos Coaching Zentrum München und dem Metatheorie-Portal. Immer erreichbar unter metatheorie-der-veränderung.info.